Bismillahirrahmanirrahim, im Namen Allahs, des gnädigen, des barmherzigen, liebe Ahmadi Brüder und Schwestern, ich darf Sie ganz herzlich willkommen heißen zu einer weiteren Ausgabe von Kompass in dem Monat Ramadan, in dem wir alle uns verstärkt den Gebeten zum Beispiel auch widmen. Über das Gebet heißt es im Heiligen Koran, dass es an vielen, also es gibt es an vielen Stellen, unter anderem an einer Stelle, wahrlich das Gebet hält ab von Schändlichkeiten und Unrecht. Und das ist ein sehr wichtiger Bestandteil, auch das Gebet ist eine ganz wichtige Säule im Islam. Aber was ist eigentlich die Philosophie des islamischen Gebetes? Und was viele von Ihnen sicherlich sich auch fragen, wie schaffen wir es eigentlich, Genuss in diesen Gebeten zu erlangen? Darüber möchte ich heute in dieser Sendung mit den Mudabiyane Silsler sprechen. Los geht's.
Hey, das Teqiblanuma. Hey, daste qibla numa la ilaha illallah la
Kompass Wege zum Ziel.
Ja, über die Philosophie des islamischen Gebetes wollen wir sprechen. Bei dem Rubian aus der Abteilung Tarbiyat habe ich heute hier. Also passt, glaube ich, optimal. Rubian Imran Bescheid, Said Arif Said, Assalamu alaikum.
Assalamu alaikum.
Jazakallah für Ihre Zeit. Ja, das Gebet, gerade im Ramadan, wir alle versuchen uns da ganz besonders auch zu motivieren. Wir sehen die Moscheen, die sind ganz besonders auch zum Tarawih, zum Isha-Gebet gefüllt. Welche Bedeutung hat das Gebet im Ramadan, im Islam, im Allgemeinen?
Darüber hatten wir schon in den ersten Sendungen gesprochen. Der Vers, worum es geht, dass man, also was der Sinn und Zweck des Lebens ist. Da hat ja Gott ganz klar und deutlich gesagt, dass du mich anbeten solltest. Und das Beste, also Anbetung ist nicht nur das Gebet, sondern es gibt verschiedene Arten von Anbetungen. Aber das beste Mittel, die beste Möglichkeit, Gott zu dienen, ist das Gebet. Das heißt, es hat in dem Leben eines Muslims, spielt das Gebet eine essentielle Rolle.
In den Ramazan-Tagen, alle motivieren sich, wollen besonders beten. Warum ist dieses Gebet, über das wir so viele Gebote und Gebote finden auf jeden Fall im Heiligen Koran, verrichtet das Gebet. Welchen Stellenwert hat das Gebet?
Also man kann vielleicht den Stellenwert so auch etwas, wird einem klar, wenn man schaut, den Heiligen Koran liest. Das erste eindeutige Gebot im Heiligen Koran ist Ya ayyuhan nasu ibudu rabbakum. Also das bedeutet, oh ihr Menschen, betet euren Herren an. Und die Frage ist, die daraus entsteht, braucht Allah unsere Gebete? Braucht er, dass wir ihn anbeten? Nein, das braucht er nicht, sondern wir sind es, die diese Gebete brauchen. Warum und weshalb? Das liegt schon allein in dem Wort Abada. Abada bedeutet im Grunde genommen, in den Wörterbüchern steht drin, dass diese Wortwurzel, das bedeutet, wenn man seine Hand auf die Erde legt, auf Sand legt und die Hand wieder wegzieht, dann dieser Abdruck, der entsteht. Ja, das ist mit dieser Wortwurzel verknüpft. Das bedeutet, in Bezug zu Allah bedeutet das, wenn ich ihn anbete, dass ich seine Eigenschaften mir aneigne, dass ich seine Farben mir aneigne, dass ich so ähnlich werde wie Gott als Mensch natürlich. Das heißt, wenn ich das mache, was bringt das? Das bringt, dass ich zu einem eine Bindung mit meinem Schöpfer aufbauen kann. Zum Zweiten, dass ich in meinem Umfeld die Eigenschaften Gottes manifestieren kann und somit auch mein Umfeld davon profitieren kann. Das heißt, kurzum bedeutet das, dass wir durch das Gebet, durch die Anbetung und wie Michael Zapp soeben gesagt hat, eine Form der Anbetung ist das rituelle Gebet.
Und über das wollen wir heute auch tatsächlich etwas intensiver sprechen. Wenn wir über die Philosophie sprechen wollen, über das Gebetes, wie gesagt, es gibt, Sie haben es eben beide schon erwähnt, einige Gebote, die darauf mit wirklich Nachdruck dazu verleiten, dass man das Gebet nicht nur verrichten soll, sondern idealerweise in der Gemeinschaft verrichten soll. Und dafür motivieren wir uns ja auch. Auch die Abteilung Darbir organisiert über das ganze Jahr hinweg ja auch nach gemäß der Anweisung von Khalifa wirkt auch diese Ashrei Salat. Warum ist es so wichtig, dass wir es, dass wir dieses Gebetskonzept, ja, Sie haben es beide eben jetzt zwar schon kurz angeschnitten, aber nicht nur eben verstehen, weil wir es dann absolvieren, sondern die Philosophie vielleicht, darüber möchte ich etwas tiefer sprechen. Was ist es, was es so besonders macht, dieses Gebet, im Verhältnis zu vielleicht anderen Geboten, die der Muslim im täglichen Leben ausführen muss?
Meinen Sie jetzt konkret das gemeinschaftliche Gebet?
Genau, das Pflichtgebet, was den Muslim angehalten ist, 5-mal am Tag zu beten. Darauf möchte ich mich tatsächlich nochmal spezialisieren.
Das ist ja für die Herren, für die Männer, für die erwachsenen Männer ist das ja in erster Linie Pflicht, gemeinschaftlich das Gebet zu verrichten. Warum und weshalb? Was ist der Grund dahinter? Die Sache ist, wenn wir uns in unserem Umfeld umschauen, da sehen wir doch selbst schon, dass Leute sich zusammentun, sich gegenseitig unterstützen, um bestimmte Ziele zu erreichen, weil das einfach effizienter ist, strukturierter ist und man sich auch gegenseitig motivieren kann, helfen kann. Mhm. Ja, das sind die banalsten Vereine, die es in Deutschland gibt. Die haben eine gewisse Teamstruktur, eine Gesellschaft, die da zusammenkommt, ne? Gleichgesinnte. Im gemeinschaftlichen Gebet geht es auch genau darum, dass man sich gegenseitig stärkt, motiviert, zusammen das Gebet zu verrichten. Ja? So, dass man das Ziel, das man gemeinsam hat, gemeinsam auch erreicht. Das ist der eine Aspekt, der dabei ist. Dann ist es auch so, dass es natürlich die Einheit auch stärkt. Ja. Mhm. Und außerdem ist es so, wenn man gemeinschaftlich zum Gebet geht, ist es ja oft so, dass man nicht nur dort ist, betet und schnell zurück nach Hause geht, man grüßt auch den anderen. Auch wenn man es eilig hat, grüßt man den, sieht man den zumindest. Und das führt auch dazu, dass die Einheit und der Zusammenhalt gestärkt wird.
Ja, Sie hatten ja auch die Philosophie angesprochen.
Genau.
Es ist ja auch wichtig, dass man versteht, warum man eigentlich betet oder was das Gebet an sich ist. Und der verheißene Messias, alaihi salatu wassalam, hat das in einem Wort erklärt und hat gesagt, das Gebet ist nichts anderes außer als Dua. Also Dua, das Gebet ist Dua. Das Gebet, was wir verrichten, ist Dua, bedeutet, dass man nach jemandem ruft.
Ja, so ein Bittgebet.
Genau, so eine Art Bittgebet, dass man Allah Ta'ala, also Gott, um etwas bittet. Und das hat der verheißene Messias al-Islam auch erläutert und gesagt, dass man versuchen sollte, das Gebet so zu verstehen, als würde man mit Gott sprechen. Und deswegen hat der verheißene Messias al-Islam auch sehr viel Wert darauf gelegt, dass man in seinen Gebeten, in seiner eigenen Sprache, also in seiner Muttersprache, die man sehr, sehr gut beherrscht, mit Gott einfach sprechen sollte, so wie man mit einem Freunden spricht. Ja, also ganz offen einfach mit Gott sprechen sollte. Und genau das ist das Gebet.
Wenn man die Problematik hat, die viele jetzt zum Beispiel miterleben und sagen, okay, ich schaffe es dann manchmal, mich nicht zu dieser Verpflichtung zu motivieren. Ja? Gerade Sie beide im Rubian, die ja seitens der Abteilung Tarbiyat immer wieder darüber die Ahmadi und Brüder und Schwestern ja sensibilisieren. Ja? Was ist da was würden Sie denn mitgeben wollen? Also wie kann man es schaffen, da eine Routine reinzubekommen? Das ist ein sehr essentielles Thema. Ich meine, wir haben in der letzten Sendung immer wieder darüber gesprochen. Es ist auch wichtig, dass wir das gerade in diesem Monat dann so stabilisieren, im Monat Ramadan, damit wir es fortführen können. Was ist wichtig, dass man, was man mit dem mitgeben kann?
Ich denke, also kurz gesagt, der heilige Prophet Muhammad s.a.w. wurde auch gesandt und ihm wurden zwei Eigenschaften gegeben. Mehrere Eigenschaften, aber zwei, die auch ganz besonders im Heiligen Koran erwähnt wurden. Einmal ist er jemand, der frohe Botschaft gibt. Und einmal ist er jemand, der warnt vor etwas. Man kann genau diese beiden Dinge einfach vor Augen halten. Erstens, was sind die Vorteile des Gebets? Was bringt es mir? Also warum sollte ich eigentlich beten? Also wir hatten auch in den letzten Sendungen darüber gesprochen, warum eigentlich? Ja, wenn man das Bewusstsein entwickelt, was das Gebet bewirken kann. Das Gebet kann ein Gebet einmal mit Gott sprechen und wenn Gott dein Gebet erhört, Dazu gibt es auch weitere Punkte, die man beachten sollte, dass man die Bedingungen erfüllt und so weiter, es nur aus reiner Absicht macht und so weiter und so fort, dass man das Wohlgefallen Gottes erreicht. Was dann passieren kann, dass sich so eine außergewöhnliche Veränderung auch in mich, also in der Person, die betet, aber auch für andere Menschen entwickeln kann, die man hätte durch andere Versuchungen es gar nicht geschafft. Mhm. Also wenn man erstmal die Vorteile vor den Augen hat, das Gebet kann mein Leben verändern, das Gebet kann mein Leben vereinfachen, erleichtern und so weiter und so fort. Und zweitens auch die Nachteile.
In diesem Zusammenhang gibt es ja einen Vers, den ich persönlich immer ganz besonders auch erwähne in den Gesprächen. Allah bezikrillahi tatma'innul qulub. Im Gedenken Allahs, ja, im Allgemeinen finden die Herzen Trost. Also jetzt habe gerade in dem Kontext, es ist heutzutage sehr viel Dynamik. Man steht auf, geht hin, hat ein Ziel, zack, 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 zack. Ja. Wie kann das Gebet da helfen, dass man in diesem Alltag einfach vielleicht diesen inneren Sukun, ja, diesen inneren Trost finden kann?
Ja, ich glaube, da ist es erstmal, sich bewusst zu machen, dass es der Unterschied ist zwischen Menschen und anderen Lebensformen. Hm. Also zwischen Mensch und Tier, der Unterschied ist genau das, nämlich die Fähigkeit, dass ich zu Gott beten kann. Hm. Und wenn ich diese Kapazität, diese Veranlagung, die mir geschenkt wurde, davon keinen Nutzen ziehe, dann kann ich nicht genau diesen Frieden finden. Das geht einfach nicht. Mhm. Das ist genauso wie diese kleinen Spielzeuge von Kindern, ne? Wo so ein Dreieck muss halt dorthin, wo dieses Dreieck ist, ein Quadrat dorthin und so weiter und so fort, dass es richtig platziert wird. Wenn ich als Mensch, der so veranlagt wurde, dass er die Fähigkeit hat, Gott, ein Konzept Gottes zu führen und ihn anzubeten, dann keinen Nutzen davon ziehe, dann ist es so, als würde ich versuchen, dieses Dreieck in eine quadratische Form reinzupressen. Hm. Das wird brechen, das ergibt keinen Sinn. Genauso kann ich keine Zufriedenheit finden in allen anderen Beschäftigungen, die es gibt, außer in Allah durch das Gebet. Hm. Da findet man dann letztendlich seine eigentliche Ruhe.
Hm. Es gibt ein sehr... vor ein, zwei Tagen kam ein junger Bruder zu Khaksat und sagte, ich möchte wirklich auch anfangen, regelmäßiger zu beten. Ich habe Arbeit, es ist verdammt schwierig, es ist sehr, sehr schwierig, aber ich möchte es auf jeden Fall. Ja? Und habe aber das Problem, dass ich das Gebet nicht aufrechterhalten kann, ja? Dass ich nicht diesen Genuss verspüre, und gerade wenn ich auf der Arbeit bin zum Beispiel, fällt es mir enorm schwer, weil ich habe zum Beispiel Kundschaft, der arbeitet in einem Laden, wo auch Kundschaft ist, der geht in einem Nebenraum, und da schafft man eben das nicht, diesen Genuss auch zu erzielen. Was können wir diesen Brüdern mitgeben? Wie schaffe ich es, Genuss in unseren Gebeten zu erzielen?
Ja, diese Frage wurde auch so direkt das Mirgala sein Helfer sein gestellt, und es gibt verschiedene Wege. Mhm. Erstens der Punkt, den man niemals vergessen sollte, man sollte sich immer bewusst sein, warum ich bete, weshalb ich bete und was mir das Gebet bringen kann. Mhm. Aber wenn wir auf die Frage von Genuss kommen, dann hat der Vers in Messias al-Islam das sehr einfach, in ganz einfachen Worten erklärt. Er hat gesagt, schaut euch einen Alkoholiker an. Mhm. Also das Beispiel von einem Alkoholiker. Wenn er ein bisschen trinkt, ja, das berauscht ihn nicht. Aber er hat diese Leidenschaft, er möchte diesen Genuss, ja, und deshalb trinkt er so lange, bis er nicht berauscht wird davon, ja. Und das hat der Verheißene Messias al-Islam gesagt, schaut, das Gebet ist der Sinn und Zweck eures Lebens sozusagen. Und warum ist es so, dass wir Menschen einmal beten oder zweimal beten und ganz schnell beten, und dann erwarten wir, dass wir diesen Genuss bekommen. Hm. Er hat gesagt, bete so lange, bis du diesen Genuss nicht bekommst, weil du weißt, dir sollte bewusst sein, du siehst ja auch andere Menschen, tausende von Menschen, Muslime, die diesen Genuss erlangt haben. Das heißt, es gibt diesen Genuss, nur du musst es schaffen. Und da solltest du nicht aufhören, da solltest du immer wieder beten. Und Husurek, das hat auch einen Punkt genannt, dass man... dass es sehr, sehr wichtig ist, dass man versuchen sollte, im Gebet zu weinen. Hm. Dass man es versuchen sollte. Und auch wenn das nicht kommt, ja, dann sollte man es sozusagen spielen, ja, so tun, als würde man weinen, am Anfang, dass man sich dann entwickelt und dass irgendwann kommt dann der Zeitpunkt, wo man dann wahre Tränen fließt. Und ganz einfach, der Vers von Messias Islam hat gesagt, wenn du wirklich diesen Genuss im Gebet haben möchtest, ich habe es jetzt gerade nicht auswendig, die genauen Worte von
zusammenfassen
können. Aber genau, ja. Hasud hat gesagt, warum betest du dann nicht in deiner eigenen Sprache zu Gott? Oh Gott, ich bin ein sehr schwacher Muslim. Ich weiß nicht, wie ich mein Gebet aufrechterhalten soll. Ich habe keine Ahnung. Bitte gewähre mir den Genuss im Gebet. So wie du den Genuss in Früchten mir gegeben hast. Ja? Wenn wir Früchte essen, dann können wir das wieder nachvollziehen. Also was für ein Genuss. Und wir können uns auch diesen Genuss merken und so weiter und so fort.
Und ist dann immer auch bestrebt,
genau,
diesen Genuss immer wieder sich anzueignen. Sozusagen.
Genau. Ja? Und dabei hat der verheißene Messias, alayhi salatu wasalam, auch auf zwei Aspekte hingewiesen. Weil, wenn wir uns, was ist das Gebet? Ja, das Gebet ist auch ein Ausdruck der Liebe zu Allah. Und wie entstehen die Emotionen der Liebe im Herzen? Und das ist einmal durch Husn, also durch die Schönheit eines Wesens oder durch Ihsan, ja, also durch das Wohlgefallen eines Wesens. Das ist in zwischenmenschlichen Beziehungen so, dass wenn es jemanden gibt, der wirklich hübsch ist, schön ist, fühlt man sich dahin gezogen. Genauso ist es mit Ihsan. Wenn jemand einen Wohlgefallen getan hat, wir kennen doch alle aus unseren eigenen Biografien, wenn jemand uns mal was Gutes getan hat in der Vergangenheit, wo man wirklich in Schwierigkeiten war, das wertschätzt man ja fürs Leben. Also wenn man zumindest grundsätzliche moralische Werte hat, dann wertschätzt man das fürs Leben. Und dann haben wir dieses Wesen vor uns, dessen Schönheit wir in der Natur sehen, in unserer Umwelt sehen. Und dann dessen Wohlgefallen wir gar nicht so zählen können. So viele sind es. Und wenn wir uns diese vor den Augen führen, darüber nachdenken, was alles Allah mir heute schon geschenkt hat, in diesem Moment mir schon alles geschenkt hat. Und dann mit diesen Gefühlen entstehen Emotionen im Herzen. Und mit diesen Emotionen, die bringt man in einem Gebet ein. Dann, wenn man die Worte von Surah Fatiha äußert, dann sind die voller Bedeutung. Weil dann verknüpft man mit Alhamdulillah all das, was Allah Ta'ala uns gegeben hat. Ja? Und lobpreist man in Bezug zu dieser bestimmten Sache. Genauso mit der Rahman, der Rahim, Maliki, Yawmiddin. Dann ganz wichtig ist, dass wir sind schwach in unserem Gebet. Aber mit Iyaka na'budu wa Iyaka nasta'in gestehen wir diese Schwäche ein. Wir sagen, oh Allah, wir beten dich an, aber flehen auch dich, also dich um Hilfe an, dass du uns hilfst, damit das Gebet, das bei uns irgendwie Schwäche noch hat, noch nicht vollkommen ist, durch dein Segen, durch deine Gnade vollkommen wird und angenommen wird. Ne? Und so entstehen dann halt langsam Emotionen. Also da sind wirklich sehr schöne Texte. Gerade das Tafsir von Surah Al-Fatiha, von dem verheißenen Messias, alayhi salatu wasalam, ist da sehr nützlich und empfehlenswert, um da einfach einen Genuss auch darin zu entwickeln. Also wichtig ist, ein bisschen zusammenfassend noch, wenn man fürs Gebet aufsteht, ja, dass man sagt, oh, da, ich stehe jetzt vor dir, ich will nicht mit leeren Händen gehen. Das ist das Erste. Ola, ich habe das Versprechen abgelegt mit Wajahtu Wajhiya Lillazi, dass meine Aufmerksamkeit nur dir gewidmet ist. Das Versprechen will ich jetzt auch erfüllen. Nicht, dass ich dann im Gebet die ganze Zeit abgelenkt bin. Dann zweitens, wenn man das Surah Fatiha rezitiert, dann auch versteht, was man sagt. Das auch verknüpft mit dem, was man in seinem Umfeld auch erlebt. Und dann, wenn man mit dem Gebet fertig ist.
Vielleicht hier noch eine Zwischenfrage. Das heißt, auch das Thema Übersetzung ist wichtig. Das heißt, das Arabische, was das man spricht, dass man das auch versteht. Weil ich glaube, dann nochmal eine andere Verbindung auch zu den Worten kommt, wenn man sagt, Allah preisgibt Allah, ja, mit Alhamdulillah, Rabbil Alamin und so weiter.
Ja, und das, was dann der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam uns empfohlen hat, einfach wirklich Gold wert. Er hat gesagt, betet so, als würde Allah direkt vor euch sein, als würde er wirklich präsent sein und ihr würdet direkt vor diesem Wesen beten. Also mit dieser Vorstellung. Und er hat gesagt, wenn ihr das nicht hinbekommt, dann zumindest das, dass Allah euch beobachtet. Ja? Und wenn man so betet, dann entsteht ein komplett anderes Gefühl fürs Gebet. Dann, wenn man mit dem Gebet fertig ist, dann merkt man, das hat wirklich eine Wirkung auf mein Herzen gehabt. Und wenn diese Wirkung genießt man dann. Ja, dann merkt man, okay, das Gebet hat was gebracht, das hat mein Herz erweicht. Ja. Und das ist nicht einfach nur etwas Rituelles gewesen und einfach etwas, so ein Automatismus und Ritual und dann fertig. Ne? Und das sind Dinge, die entstehen, wenn man, ja, nicht umsonst heißt das immer, dass man mit Kontinuität und Standhaftigkeit am Gebet dranbleiben muss.
Ne? Definitiv. Liebe Zuschauer, auch hier nochmal an Sie die herzliche Einladung, uns mit Ihre Erfahrungen zu teilen. Welche Herausforderungen haben Sie vielleicht im Alltag? Oder wie bewältigen Sie diese, wenn es um das Thema des Namas geht, des Gebetes geht? Wie motivieren Sie sich? Vielleicht haben Sie Tipps für andere Brüder und Schwestern. Dann schreiben Sie uns, kommentieren Sie gerne mit diesem Video, damit auch andere davon Nutzen ziehen können. Und vielleicht auch Fragen konkret, die Sie haben an unserem Rubianis Silsila. Dann schreiben Sie diese gerne auch mit rein. Wir würden uns freuen, dass Sie da auch aktiv Ihre Sicht der Dinge uns erläutern. In diesem Zusammenhang, beim Gebet ist es ja eine größere Abwicklung, die beim Gebet eine Rolle spielt. Es ist ja nicht nur die tatsächliche Ausübung des Gebetsaktes, sondern es heißt ja auch in islamischen Quellen, und darauf möchte ich Sie bitten, etwas einzugehen, dass auch der Weg bis zum Gebet, die spirituelle Waschung und dann das Gebet als solches und dann auch das Sitzenbleiben und das Zikr machen, als Paket auch hilfreich sein kann, um Genuss in diesem Gebet zu erlangen. Können Sie das mit etwas erläutern?
Ja, das könnte man vielleicht mit diesem Beispiel verbinden. Mhm. Ich denke, jeder von uns war schon mal Hasudik des Megas al-Hafazan besuchen. Mhm. Und wenn wir Hasud besuchen gehen, dann ist es ja nicht so, dass wir 30 Sekunden vorher ankommen und da in Hasuds Büro reinplatzen, sondern wir bereiten uns wirklich auf das Mulaqat vor. Mhm. Ja, und Hasud ist ein Mann Gottes, ist an sich nur ein Mensch, ja. Man sollte sich, also wir achten auf alles, wir achten auch auf Kleinigkeiten, ja, sind meine Nägel geschnitten, habe ich gute Kleidung an, ja, habe ich meine Mütze dabei, und sehr viele ältere Besorgan sagen auch, okay, du solltest Wuzu machen, bevor du Hasudik das besuchst, ja, nur als eine Art Segnung. Das, wenn wir das nehmen, ja, dann sollten wir uns doch, wenn wir zu Allah gehen, weil wie gesagt, dieses Gebet ist nicht nur aus Tradition einfach stehen und sitzen, wie der Vers im Islam gesagt hat, ja, dass man das Gebet auch so schnell verrichtet. Also er hat auch das Beispiel genannt.
Genau.
Mit so, als würden Hühner Körner picken.
Genau, ja? Darauf wollte ich hinaus. Dieses Beispiel hat Vers im Islam gebracht. Also, dass man so schnell seine Gebete das macht. Als,
genau. Und da sollten wir uns auch doch das Beispiel nehmen, wenn wir für Hasur, für einen Menschen so viel machen können. Warum? Wir machen das ja aus Liebe, wir machen das ja nicht aus Zwang oder so. Hm. Wir machen das ja aus Respekt vor Hasur Ektes.
Genau.
Warum können wir uns dann nicht angemessen anziehen, die Waschung vollziehen und mal 3 oder 5 Minuten vorher beim Gebet zum Gebet kommen, sich vorbereiten, sich Gedanken machen, okay, was möchte ich heute Gott erfragen, wie werde ich heute mein Gebet verrichten, was habe ich beim letzten Mal falsch gemacht, ich habe mein Gebet schnell verrichtet, zum Beispiel, ja, dass man sich Gedanken macht und vielleicht Istighfar macht und einfach an Gott gedenkt, dass man sich
vorbereitet,
dass man in diesem spirituellen Modus, würde ich sagen, ja, reinkommt. Und dann mit voller Konzentration das Gebet.
Welches übrigens sehr, sehr wichtig ist, auch aus eigener Erfahrung. Ich glaube, Sie können das sicherlich auch teilen. Es ist durchaus ein Unterschied, ob Sie rechtzeitig in die Moschee gehen oder eben kurz vorher, ob Sie mit einer entsprechenden Gebetswaschung, also dem Wuzu, dahin gehen oder eben nicht. Ich merke das immer ganz besonders auch beim Jumma-Gebet zum Beispiel, wo man ja ganz besonders sich vorbereitet, neue Kleidung trägt, Parfüm aufträgt. Und dann gehst du nochmal mit einer anderen Intention in dieses Gebet, und das hat sicherlich auch einen anderen Effekt. Wir sind eigentlich am Ende unserer Sendezeit, ich möchte mich daher also auch bei Ihnen bedanken, Rabbi Imran Bescheid Saib und Sayyid Arif Saib, für Ihre Zeit. Und für Sie, liebe Zuschauer, habe ich abschließend wie immer auch die Worte unseres geliebten Imams, Hazrat Khalifatul Masih al-Khamis, Ayyadahullahu Ta'ala bin Nasr al-Aziz, der sagte, letztendlich sind es Gebete, die sowohl einen Einfluss auf den Körper als auch auf den Geist haben. Erst wenn wir unsere Aufmerksamkeit hierauf richten, wird uns unser Verhalten vorbildlich werden. Also sagte, unsere Seele wird gereinigt, was uns wiederum von Boshaftigkeiten und vor den Angriffen des Teufels beschützen wird. Gebete sind es, sagt Hasur, die eine Revolution im Körper und im Geist auslösen Und liebe Ahmadi Brüder und Schwestern, wir können es schaffen, wenn wir einfach nur den Worten von Allah Ta'ala im Heiligen Koran, der Praxis des Heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam oder auch den Worten des weißen Messias al-Islam und seiner Khalifen uns widmen und sich wirklich vornehmen, etwas zu vollziehen, dann kann ich Ihnen versprechen, werden Sie, inshallah, auch Genuss im Gebet erlangen. Sie werden, inshallah, alle 5 Gebete verrichten können und Sie werden auch möglichst viele Gebete in den Moscheen verrichten können. Wichtig ist, dass wir uns einfach diesen Worten des Khalifen der Zeit, aber auch, wie gesagt, des Korans und der Praxis des Propheten, sallallahu alaihi wasallam, widmen, dieser Konzentration und Aufmerksamkeit schenken und dann, inshallah, wird das auch. Vielen lieben Dank für Ihr Interesse für diese Sendung. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Jazakumullahu asnal jaza. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Friede sei mit Ihnen.